Kreuz und Quer. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Inge Hülpes, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle Trier und ich brauche dringend eine neue weiße Bluse. Meine alte weiße Bluse ist nämlich Opfer eines Klischees geworden. Rote Socke in der Wäschetrommel, Sie kennen das. Bringt alles nix, Ersatz muss her. Meine Ansprüche sind nicht allzu hoch. Business-tauglich, aber kein Shishi und so knitterfrei wie möglich. Ich muss gestehen, ein bisschen Wehmut kommt schon auf, hat das schöne Teil mir doch lange Zeit gute Dienste erwiesen. Mich auf Konferenzen begleitet und mir bei Vorträgen, noch bevor das erste Wort gesprochen war, einen zarten Hauch von Seriosität verliehen. Kleidung hat ja nicht nur die Aufgabe, mich olle Frostbeule vor Wind und Wetter zu schützen, sondern spiegelt oder überspielt zuweilen meine innere Befindlichkeit. Kleider machen Leute, Sie wissen schon. Die Geschäfte sind geschlossen, also klappe ich den Rechner auf und nach 10 Minuten gleich wieder zu. Wie ist das möglich, dass es so unheimlich viele weiße Blusen gibt? Schon nach 10 Minuten Online-Shopping bin ich dermaßen reizüberflutet, dass ich entnervt das Handtuch werfe und stattdessen einen Entfärber im Drogeriemarkt kaufe. Ein Versuch ist es wert. Während meine Waschmaschine fleißig damit beschäftigt ist, mithilfe von Aktivsauerstoff meine mangelnden hausfraulichen Qualitäten auszubügeln, geht mir die Flut aus Baumwolle, Kunstseide und Acryl nicht mehr aus dem Kopf. Wer soll das alles kaufen? Und vor allem, wo kommen all diese Klamotten her? Und wer produziert sie? Deutschland belegt nach den USA Platz 2 auf der Liste der Kleidungsimporteure. Die importierte Ware kommt vorwiegend aus anderen EU-Mitgliedstaaten, aus China, aus der Türkei und aus Bangladesch. Nehmen Sie einfach mal wahllos 3 Kleidungsstücke aus Ihrem Schrank und schauen Sie auf das Schildchen, das die Herkunft verrät. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie eines der 3 letztgenannten Länder darauf finden. Allein in Bangladesch gibt es über 2000 Fabriken, die für den Export produzieren. Dort arbeiten rund 4 Millionen Menschen, darunter zu 70-80% Frauen. Der Markt ist hart umkämpft, die Preise sinken und damit auch die Löhne der Textilarbeiterinnen. Umgerechnet knapp 80 Euro verdient eine Näherin dort in Vollzeit, pro Monat. Und das reicht bei weitem nicht zum Leben. In seinem auf 3 Jahre angelegten Spendenprojekt Starke Frauen, faire Arbeit in Bangladesch, KfD für Menschenrechte in der Modeindustrie, kooperiert der Diözesanverband der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands mit der Frauenrechtsorganisation Femnet. Ihr gemeinsames Ziel? Die prekären Arbeitsbedingungen der Textilarbeiterinnen sichtbar machen und bei den Konsumenten, also uns, Bewusstsein dafür zu schaffen, wie unsere Kleidung produziert wird. Doch damit nicht genug, denn auch die Politik ist am Zug. Stichwort Lieferkettengesetz. Doch dazu später mehr. Mit der KfD-Diözesanvorsitzenden Petra Erbrath und Dr. Gisela Burkhardt habe ich über ihr gemeinsames Projekt gesprochen. Die Femnet-Gründerin und Vorstandsvorsitzende gibt einen Überblick über das Projekt.
Wir freuen uns sehr als Femnet, mit der KfD hier kooperieren zu können und dass die KfD also ein Projekt oder unsere Arbeit von Femnet in Bangladesch unterstützen will. Es geht ganz gezielt darum, dass wir uns mit der KfD erhoffen, wir sind ja beides Frauenorganisationen, aber zum einen erhoffen wir uns dadurch auch mehr Bewusstsein zu schaffen über unseren Konsum, ein Nachdenken über unseren Konsum und speziell unseren Kleiderkonsum. Aber wenn es jetzt um die konkrete Unterstützung mithilfe auch von Geldern geht, so wollen wir da unsere Partner in Bangladesch unterstützen. Ganz gezielt geht es darum, dass wir zum einen ein Projekt haben gegen geschlechtsspezifische Gewalt am Arbeitsplatz. Dort hat unser Partner eine Nichtregierungsorganisation vor Ort Trainings durchgeführt und führt sie weiterhin durch, um Frauen einmal über ihre Rechte aufzuklären. Aber langfristig soll es dann darum gehen, in den Fabriken auch Komitees gegen geschlechtsspezifische Gewalt am Arbeitsplatz zu errichten. Denn nur wenn sich die Frauen gemeinsam wehren, können sie dann auch etwas erreichen. Alleine sind sie eigentlich verloren.
Gewalt, Bedrohung, Arbeiten im Akkord. Wer sich gewerkschaftlich organisieren will, wird schnell entlassen oder sogar verprügelt. Wie dringlich es ist, die Arbeitsbedingungen von Frauen in Bangladesch zu verbessern, wissen wir nicht erst seit dem schrecklichen Brand in einer Textilfabrik in einem Vorort von Dhaka, der Hauptstadt des südasiatischen Staates, vor rund 8 Jahren. Unter den einstürzenden Trümmern verloren damals mehr als 1000 Menschen ihr Leben. Die Zustände sind weiterhin prekär, erzählt Burkhardt, die einmal im Jahr selbst nach Bangladesch reist, um sich vor Ort ein Bild zu machen.
Also die Situation vor Ort muss man sich folgendermaßen vorstellen. In einem Land wie Bangladesch sind Frauen traditionell noch sehr stark unterdrückt. Nun bildet die Textilindustrie eigentlich eine Chance erst einmal. Viele Frauen kommen vom Land, von weiter her und können so zum ersten Mal auch Geld verdienen. Und damit unterstützen sie auch ganz gezielt ihre eigene Familie, oft auf dem Land. Also Frauen versuchen von dem wenigen, was sie verdienen, manchmal sogar noch eben Gelder an die Eltern nach Hause zu schicken. Also wir haben in der Textilindustrie die Situation, dass schon mal noch vor Corona es schon so war, dass die Frauen zum einen viel zu wenig Geld verdienen. Der Mindestlohn, der gesetzlich festgelegt ist, entspricht in der Regel nie dem, was man wirklich braucht zum Überleben. Man muss in der Regel fast das Dreifache haben. Das ist weltweit eigentlich so, nicht nur in Bangladesch. Deswegen machen die Frauen auch massiv Überstunden, damit sie eben einfach überleben können. Und wir haben auf der anderen Seite eben eine starke Frauendiskriminierung. Das heißt, Frauen werden zum einen eben weniger bezahlt als Männer, aber sie werden auch wesentlich schlechter behandelt. Es gibt Fälle, wo Frauen an den Haaren gerissen wird. Sie werden beschimpft. Es wird Druck gemacht, wenn sie nicht schnell genug arbeiten. Es gibt Schwangere, die zum Beispiel keine Arbeitsplätze haben, wo man sich hinsetzen kann. Frauen werden nicht genügend geachtet in diesen Gesellschaften und das ist natürlich auch in der Textilindustrie so.
Im Zuge der Pandemie hat sich die Situation weiter verschärft, erzählt mir Petra Erbrath von der KfD, der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands.
Es ist einfach schwierig unter Corona-Bedingungen. Das heißt, im letzten Jahr wurden viele Textilfirmen geschlossen, weil auch die Ware nicht mehr abgenommen wurde. Dazu kommen natürlich auch Corona-Erkrankungen. Dramatisch ist, dass die Textilarbeiterinnen einfach in Anführungszeichen auf die Straße gesetzt werden, teilweise auch dadurch ihre Unterkunft verloren haben. Aber anders als in Deutschland gibt es natürlich keine Arbeitslosenversicherung, kein Kurzarbeitergeld, nichts. Das heißt, sie sind komplett ohne Einkommen. Es ist schwierig vor Ort, muss man einfach hierzu sagen. Das heißt, auch die komplette Bildungsarbeit, Gewerkschaftsarbeit, alles stagniert im Moment, ne, weil die Menschen haben andere Sorgen, die sind mit Existenzsicherung beschäftigt.
Um den Arbeiterinnen unter die Arme zu greifen, hat Femnet die Unternehmen aufgerufen, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Was ein Teil bereits getan habe, berichtet Gisela Burkhardt. Dennoch sind viele Frauen noch immer arbeitslos und damit gänzlich ohne Einkommen. Denn eine Arbeitslosenversicherung oder Kurzarbeitergeld, wie hier in Deutschland, gibt es dort nicht. Gezielte Soforthilfe kommt von dem Corona-Hilfefonds.
Deswegen haben wir nochmal als Femnet auch einen Corona-Hilfsfonds aufgesetzt, um schnell Hilfe zu leisten. Also das geht dann einfach darum, Nahrungsmittel zu verteilen oder eben Hygieneartikel zu verteilen, weil die Frauen eben ohne was da sitzen.
Ein Tropfen auf den heißen Stein, denn das eigentliche Problem geht tiefer. Je größer unser Verlangen nach günstiger Mode und je argloser der Umgang damit, desto mehr Wegwerfmode wird in Staaten wie Bangladesch produziert. Ein Problem, das Mensch und Umwelt gefährdet. Die Auswirkungen davon kann man inzwischen auch hierzulande gut beobachten. Der Müllberg aus Kunstfasern wächst und wächst. Petra Erbrath erklärt, warum die KfD sich in dem Projekt mit Femnet engagiert. Und auch, wie die coole Waschung in unsere Jeans kommt, damit sie beim Kauf schon so aussieht, als würden wir sie schon seit Jahren tragen.
Für die KfD ist das Spannende bei dem Thema Textilarbeiterinnen, dass es ja zum einen um den Arbeitsschutz geht, also um die Arbeitnehmerinnen. Zum anderen aber auch der Nachhaltigkeitsaspekt im Sinne von Klimaschutz eine Rolle spielt. Und das dritte große Thema ist das Thema Gewalt, also Übergriffe. Und beim Klimaschutz ist es so, dass im Grunde wir hier Aufklärungsarbeit leisten. Ich mache es mal an dem Beispiel von diesen ausgewaschenen Jeans. Ne? Also hier macht sich doch kein Mensch Gedanken, wie diese Jeans überhaupt so ausgewaschen aussehen können. Und das Verfahren, dass sie so ausgewaschen aussehen, ist hochgradig gefährlich, weil da wird mit einem feinsten Staub werden die Textilien angestrahlt und das atmen die Arbeiter, Arbeiterinnen ein. Und deswegen gibt es in diesen Fabriken ganz, ganz hohe Krankheitsfälle mit Lungenschädigungen. Ne? Und da machen wir uns keine Gedanken drüber. Also warum brauchen wir ausgewaschene Jeans? Ne? Minimum ist, dass die Arbeitnehmer, Nehmerinnen dann zumindest Masken etc. bekommen. Aber das ist alles überhaupt nicht da. Ne? Also die stehen barfuß in dieses Färbemittel. So, und das ist so, wo ich glaube, was wir tun können, dass wir einfach informieren. Informieren, wie sind die Arbeitsbedingungen. Ne? Jeder und jeder Einzelne kann was tun, nämlich Verhalten ändern. Das heißt, ich brauche nicht jede Saison die aktuelle Ware. Ich muss diesen ganzen Hype nicht mitmachen. Ich kann auch mal ein Shirt, eine Bluse, 2, 3 Saisons tragen. Und wenn ich wirklich meine, ich müsste jetzt was ganz, ja immer top aktuell sein, dann hilft der Blick mal in sogenannte Second-Hand-Läden. Ich begrüße sehr, dass es Kleiderbörsen jetzt immer mehr gibt oder auch in den Pfarrheimen zum Beispiel Tauschbörsen für Kindermode, wenn Corona wieder vorbei ist. Ne? Und helfen können auch die sogenannten Fair-Trade-Siegel. Also wenn ich ganz unsicher bin, dann schaue ich mal in den Kleidern, ob da nicht ein Siegel drin ist. Und da gibt es auch im Internet jede Menge Informationen zu, was es auf dem Markt an aktuellen Siegeln gibt.
Gute und vor allem umsetzbare Ideen, auch für den kleinen Geldbeutel. Ein kurzer Blick in meinen Kleiderschrank bestätigt das. Gut, die Hälfte der Klamotten dort stammt von Kleidertauschpartys oder aus Second-Hand-Läden. Schals und Mützen sind fast alle Marke Eigenbau. Stricken war schon immer mein Ding. Doch so sehr sich jeder Einzelne auch bemüht, ihren Konsum zu reduzieren, braucht es doch eine Regulierung durch die Politik, um Sozial- und Umweltstandards einzuhalten. Gab es da nicht mal die Bestrebung, ein Lieferkettengesetz einzuführen, das Händler verpflichtet, genau zu dokumentieren, wo ihre Ware herkommt?
Es gibt die Initiative für ein Lieferkettengesetz der Bundesregierung. Da liegt jetzt ein Gesetzentwurf vor, der aber aus meiner Sicht viel zu schwach ist. Die Kritik an dem jetzigen Entwurf, den die Regierung vorgelegt hat, besteht darin, zum einen betrifft es vor allen Dingen nur die großen Unternehmen mit 3.000 Mitarbeiterinnen und dann ab 2023 mit 1.000 Mitarbeiterinnen. Wir haben in Deutschland vor allen Dingen kleine und mittelgroße Unternehmen und auch im Textilbereich, da sind es gerade die kleinen und mittleren, die wären dann alle außen vor. Aber ich finde, man kann Menschenrechte nicht von der Größe eines Unternehmens abhängig machen. Also deswegen, es müsste wirklich alle Unternehmen gleichermaßen betreffen. Das ist ein erster Punkt. Ein zweiter ist, was noch fehlt, ist die zivilrechtliche Haftung. Das ist jetzt genau ausgenommen worden. Da hat auch die Wirtschaft sehr stark lobbyiert gegen den ersten Entwurf, der eine solche Haftung noch vorsah. Also das ist eben wichtig, weil nur eine zivilrechtliche Haftung es ermöglicht, Geschädigten vor Ort vor deutschen Gerichten zu klagen. Und das ist hier eigentlich nicht mehr möglich, zumindest äußerst schwierig, das zu tun. Man müsste zur Verpflichtung machen, dass Unternehmen stärker darauf achten, wie hoch ist zum Beispiel der Gehaltsunterschied, der Gender Pay Gap, weil Frauen in der Regel schlechter bezahlt werden. Auch die Frage, wie ich in meine Lieferkette reingucke und wie stark sind dort Frauen stärker betroffen und welche Gegenmaßnahmen muss ich eigentlich dafür einleiten, damit Frauen anständig berücksichtigt werden. Das fehlt in dem jetzigen Entwurf noch völlig. Insofern hoffe ich da, dass da noch wirklich Verbesserungen kommen.
Es muss also noch einiges getan werden, damit unsere Kleidung wirklich sauber wird. Einen Überblick über die Möglichkeiten gibt es auf den Internetseiten der KfD Trier. Dort findet man im Übrigen auch eine virtuelle Ausstellung zu dem Thema. Und apropos sauber, meine Bluse ist natürlich nicht mehr blütenweiß geworden, sondern schimmert immer noch zart rosa. Doch was ich ganz scheußlich finde, gefällt einer lieben Freundin von mir ziemlich gut. Und was soll ich sagen, sie kann das auch einfach tragen und wird hoffentlich sehr glücklich mit dem Teil. Meine neue weiße Bluse ist schon auf dem Weg zu mir, Fairtrade und Öko und mit 69,90 eine echte Investition in die Zukunft. Denn sowas wie mit der Socke passiert mir sicherlich kein zweites Mal. Dafür schätze ich den Wert meiner Kleidung und die Arbeit, die darin steckt, inzwischen viel zu sehr.